Beyond the Screen, der Marketing-Podcast von eSAM Advertising Technologies.
Herzlich willkommen bei Beyond the Screen. Heute geht es um Märkte, die millionenschwer sind, aber von Werbeplattformen lange ignoriert wurden. Mein Gast heute ist eine absolute Expertin darin, genau solche Tabus zu brechen und daraus extrem erfolgreiche Marken zu bauen. Sie hat einer weltbekannten Marke für weibliche Lust zum Durchbruch verholfen und widmet sich seit einigen Jahren dem nächsten großen Thema, der Intimgesundheit. Sie ist Co-Founderin und COO von Dr. Vivian Kahl, bekannt aus Die Höhle der Löwen. Herzlich willkommen, Julia Hunholz.
Hallo Ben, was für ein schönes Intro.
Ja, da geben wir uns Mühe. Schön, dass du da bist.
Danke dir.
Julia, dein Name ist untrennbar mit dem Erfolg des Womanizers verbunden. Was war damals die eine cleverste Taktik, um die Zensurmauern von Meta und Google zu umgehen, ohne sofort gesperrt zu werden? Was habt ihr da gemacht?
Das ist natürlich vielleicht für alle, die den Womanizer nicht kennen, das können nur Männer sein. Das ist ein Sextoy, ein Klitoralstimulator. Das war so die Erfindung vor über 10 Jahren mittlerweile von Michael Lemke. Und dieser Klitoralstimulator fokussiert sich, wie im Namen schon drin ist, sich komplett auf die Klitoris, bedeutet keine vaginale Stimulation mehr, um hier gleich mal Tacheles zu sprechen und wir in Berlin sagen Titten auf den Tisch. Genau, und dieses Gerät, dieses Sextoy war wahnsinnig gut. Wir hatten so eine über 90%ige Orgasmusgarantie, das hast du ja normalerweise eigentlich nicht bei Sextoys und auch nicht bei Männern oder Frauen. Und das war einmalig. Die Herausforderung bei dem Toy war, wir hatten es ja ganz am Anfang nur im Retail eigentlich drin, gar nicht online, dass wir ab Tag 1 überall gesperrt waren. Google, Meta und Co. Du kommst mit Sextoys nicht auf die großen Plattformen rauf. Bedeutet, das klassische D2C-Marketing war für uns eigentlich gar keine Option. Da sind wir rangegangen und haben gesagt, okay, es muss eigentlich alles über die Marke laufen, über PR und Influencerinnen. Und dann haben wir dem Ganzen relativ schnell einen knackigen Titel gegeben. Das war damals Orgasm is a Human Right. Und haben dann die wahnwitzigsten PR-Aktionen gemacht. Von, wir haben Frauen masturbieren lassen in Galerien. Da haben wir denen quasi Sextoys zur Verfügung gestellt. Und haben gesagt, hier ist ein schönes Separé. Das könnt ihr masturbieren und danach die Geräte mit nach Hause nehmen. Wir dachten, es kommt keine Frau. Die Frauen standen an bis zur Ecke. Um das zu testen, und damit haben wir es tatsächlich auch mal in die New York Times geschafft. Also das waren so eine PR-Clues, die so gut funktioniert haben. Und es macht dann natürlich Spaß, mit diesem Thema zu spielen. Ne? Sex, Empowerment, Masturbieren, das war ja vor so 7, 8 Jahren einfach noch nicht so enttabuisiert, wie es heute ist oder auf dem besten Weg dahin. Das heißt, so PR war eigentlich das Thema und dann Influencerin. Alles so rund um Sex-Positivity, ja, Empowerment, das waren unsere Go-To-Kanäle, PR-Influencer.
Wahnsinn, ja, PR finde ich toll, auch die Art, wie ihr es gespielt habt, klingt erstmal extrem interessant und klasse, dass das funktioniert hat. Bei den Influencerinnen, habt ihr die dann auch PR-seitig versucht aufzutreiben, habt ihr die bezahlt oder gekauft als so Markenpartnerinnen?
Ja, das war gerade am Anfang, weil es ist ja immer noch ein Sextoy, ne? Die Frauen hatten wahnsinnige Berührungsängste, das war noch nicht... Viel mehr Empowerment im Masturbationsbereich war noch nicht da, wo es heute ist. Das heißt, es war noch nicht cool und hip. Da mussten wir ganz schön stark in die Nischen rein und aus der Nische heraus das enablen. Und durch diesen riesen PR-Aufschwung war es halt auch cool. Es war eine coole Marke, es machte Spaß, es sah gut aus, es war eine coole Story, es ging komplett um Empowerment, du nimmst hier deine Lust selbst in die Hand und Masturbieren und Lust und Orgasmen ist nicht nur was für Männer. Und das kickte so sehr auch in diese feministische Bubble rein, dass die Leute oder die Frauen irgendwann richtig Bock hatten, mit uns zusammenzuarbeiten. Das war natürlich Bezahlkooperation, ganz klar. Und richtig interessant wurde es dann, als wir große Brand Ambassadors gewonnen haben. Also wirklich bekannte Persönlichkeiten. Das Produkt, weil es auch so gut war, hatte immer mehr Placements, auch in Filmen, war sogar mal bei Sex in the City. Also okay. Es war so ein wirklich ein großer PR-Coup und dann die Influencer dazu.
Wow, und dann habt ihr es nicht nur in Deutschland ausgerollt, sondern international.
Genau, das war relativ schnell international. Wir waren von Anfang an eigentlich europäisch aufgestellt und auch in North America, also EMEA, North America und dann auch APEC. Also es war relativ schnell, waren wir global aufgestellt und haben dann auch peu à peu weitere Marken dazu gekauft.
Okay. Und dann habt ihr neben quasi PR und Influencer noch weitere Kanäle gemacht, auch Fernsehen? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, Fernsehen haben wir damals noch nicht gemacht. Da haben wir wirklich ganz klassisch gesagt, wir probieren es D2C aufzubauen, also diese Markenbekanntheit zu treiben, die Awareness, die Reichweite über das Digitale aufzubauen, aber die Verfügbarkeit doch nischig im Retail zu lassen, zu distribuieren. Ne? Also wir hatten da schon echt, wir waren in jedem Sex-oriented Shop vertreten, den es auf der Welt gab.
Wow.
Oder gibt.
Ja, ja, hier in Deutschland, wen kennt man da so? Orion, glaube ich.
Orion, genau, ist der größte Distributor. Dann hast du alles gehabt von wirklich die kleinen Independent Sex-Kinky-Läden zu den ganzen größeren, was war es, Beate Use, als es die noch gab.
Ja.
Genau, ja. Amorelie damals,
stimmt,
ne?
Ja.
Die waren ja auch so mit, wir waren ja das deren Cash-Cow eigentlich, das Best-Performer-Produkt bei denen im Sortiment.
Wow.
Ja.
Ja, abgefahren. Und was hast du daraus jetzt aus dem Womanizer Playbook mitgenommen, was 1:1 bei der Enttabuisierung der Intimgesundheit funktioniert und was hat auch nicht funktioniert?
Good question. Ich bin da ja super naiv rangegangen. Ich dachte mir, Mann, wenn man so ein Thema wie weibliche Lust und Orgasmen, wenn wir das irgendwie enttabuisiert bekommen, dann kann es ja nicht so schwer sein, über Intimgesundheit zu sprechen. Und als ich meine Mitgründerin Vivi kennengelernt habe, die ist ja promovierte Pharmazeutin, hat das Produkt entwickelt, hat damals nach einer Marketing-Co-Founderin gesucht. So haben wir uns gefunden und ich war so sofort Feuer und Flamme und dachte, Mensch, das ist geiles Produkt, geile Nische, da wird noch viel zu wenig drüber gesprochen, viel zu wenig drüber aufgeklärt, das könnte so das nächste große Ding sein. Ich hatte Erfahrung mit Enttabuisierung, das ist ja schon ein paar Jahre gemacht und das ist mega. Wussten aber auch gleichzeitig, wir können da nicht so bold rangehen. Ne? Womanizer, wir waren laut, wir waren feministisch, wir waren teilweise drüber, wir waren... Also das war schon doll, ne? Das war schon in your face. Ich meine, lass mal Frauen in Galerien masturbieren oder I don't know. Also es war eine von vielen krassen PR-Aktionen. Das konnten wir bei diesem Thema nicht machen. Teamgesundheit ist ja sehr problembehaftet, ne? Also das heißt, du hast, wir widmen uns Themen rund in Teamtrockenheit, Infektion, Geburtsverletzungen, Probleme beim Sex, also wirklich intim und Krankheitssymptome oder Krankheitsbilder. Das heißt, da jetzt mit einer lauten Kampagne, hey, damit deine Vulva nicht mehr juckt, probier das. Das funktioniert nicht. Die Frauen sind super sensibel, es ist dem wahnsinnig unangenehm. Und das war so mein erstes großes Learning, dass mit bolden Kampagnen wir nicht weiterkommen, weil das ist überhaupt nicht das, was die Kundinnen kommunikativ hören wollen, wo sie sich angesprochen fühlen oder wo sie Vertrauen schenken können.
Ja.
In das Produkt. Das heißt, da konnte ich so dieses Playbook nicht übernehmen. Ich wusste, dass man über Nischen starten kann. Ne? Das war so ein bisschen das Learning über dieses Sex-Positivity im Sex- oder im Masturbationsbereich zu starten, zu gucken, okay, wie können wir das übertragen auf unsere Kundinnen und sind da halt sehr schnell im Menopausenbereich gelandet. Mhm. Ne? Genau.
Okay, und das ist dann so der erste Ausschnitt des Lebensalters, wo ihr dann kommunikativ geankert habt.
Genau, dadurch, dass das erste Produkt, unsere Intimcreme, ein Produkt gegen Intimtrockenheit war, sprachen wir vor allem Frauen der Menopause an. Also jede dritte Frau in Deutschland leidet unter Intimtrockenheit und jede zweite Frau in den Wechseljahren. Das ist ein bisschen hormonbedingt, wenn das Östrogen sinkt, wenn die Schleimhäute einfach trockener. Das heißt, es ist so ein, das kann man nicht reparieren, das kann man nicht heilen. Da muss man einfach sich pflegen oder Produkte verwenden. Und dadurch war ganz klar unsere Zielgruppe so 45 plus. Bis heute sehen wir das in den Daten, dass die Frauen, die bei uns einkaufen, eher 50 plus sind, zu 80%. Ja.
Das ist ja spannend. Ja. Aber erklär doch mal bitte Dr. Vivian Kahl nochmal als Marke. Ist ein echter Mensch und
genau.
Eine Doktormarke.
Genau.
Vielleicht erzähl doch mal erst, wie du da gelandet bist. Also du bist nicht direkt von Womanizer, glaube ich, rübergegangen, sondern du hast noch andere Dinge dazwischen gemacht.
Genau. Ich war relativ jung, als ich zu Womanizer kam. Da war ich ja so in meiner Sturm- und Drangphase, hatte irgendwie schon 5 Jahre im Bereich Startups gearbeitet, hatte da Blut geleckt, war dann in Marketingagenturen, war bei Womanizer und habe da so 2,5 Jahre mein ganzes Herz gelassen. Und bin danach, als ich dann eine Männermarke gebaut habe, nach Womanizer, oder eine Männer-Sextoy-Marke, bin ich mit meinem Mann ja auf Weltreise gegangen, um mich mal zu sortieren, zu gucken, okay, was gibt es denn noch neben Sex? Also hat dann noch Spaß? Wo kann man denn noch arbeiten? Und bin dann quasi von Femtech zu Fintech gekommen, durfte dann die Kommunikationsabteilung für ein österreichisches Fintech leiten, bin in der Zeit schwanger geworden, habe meine erste Tochter auf die Welt gebracht und in meiner Elternzeit dachte ich so, ach, das ist ja eigentlich super entspannt. Ich gehe dann in meinen extrem gut bezahlten, gut angesehenen Führungsjob zurück und habe dann so, während ich meine Tochter auf dem Arm hielt, die war damals 8 Monate alt, durch Instagram gescrollt, für die meisten Moms, ne? Wenn das Baby schläft, was soll man tun? Und habe dann eine Story von Lea Sophie Kramer gesehen, damals die Gründerin von Amorelie, zusammen mit Vivi. Und Vivi sagte, hey, ich suche ganz dringend eine Co-Founderin im Bereich Marketing. Ich dachte so, ja, das ist irgendwie super spannend. Und hat ihr geschrieben, eine Woche später haben wir uns zum Lunch getroffen und 3 Wochen später saßen wir bei der Notarin und haben die Verträge unterschrieben.
Wow.
Das ging rucki zucki. Da war meine Tochter dann, glaube ich, 10 Monate alt und mein Mann hat übernommen. Ich bin in so eine unbezahlte 80-Stunden-Founderin-Rolle geschlüpft, haben dann relativ schnell das Produkt gelauncht, also haben eine Website dann gebaut, haben die erste Finanzierungsrunde abgeschlossen und haben dann zu zweit durchgestartet mit unserer, wie wir so liebevoll sagen, Muschi-Creme, die wir dann hatten, die Vivi. Wie du es gerade gesagt hast, ist ja Namensgeberin, Dr. Vivien Kahl, wie sie damals die Creme noch in der Apotheke selbst angerührt hat, weil sie einfach so unzufrieden war mit dem, was sie vor sich liegen fand und da wahnsinnig viele Kunden hatte, die gute Intimpflegeprodukte gesucht hatten. Sie sich dann irgendwann selbst in die Rezeptur, so nennt man dieses Labor, hinten in der Apotheke gestellt hat und dann wirklich angefangen hat, Dinge zusammen zu mixen, so wie man das halt im Studium lernt, im Pharmaziestudium. Und hat dann geschaut und die Patienten waren so zufrieden, dass sich daraus dann nach wie vor unser Bestseller entwickelt hat. Und wir seitdem, ist jetzt über 4 Jahre her, am Start sind und probieren, die Welt mit Intimpflegeprodukten einen Ticken besser zu machen.
Wow. Und wie heißt der Bestseller?
Der Bestseller ist die Intimcreme 01 gegen Intimtrockenheit.
Okay.
Ich sehr empfehlen.
Ja. Das finde ich super. Und sag mal, habt ihr schon weitere Produkte darüber hinaus die Palette erweitert? Ja.
Genau. Wir haben dann so eine Intimverschlüsselung entwickelt, weil das ist ja auch mal so ein Irrglauben bei den Frauen, wenn du sie fragst, okay, die Probleme, Herausforderungen, da sagen die meisten Frauen so, oh, ich habe das Gefühl, ich rieche unangenehm, gewisse Zyklusphase, so dieses Gefühl von Unwohlsein, nicht gut riechen, das ist so verankert. Wir entwickeln eine Intimwaschlotion rückfettend, also sind wir immer noch im Bereich oder in der Kategorie Intimtrockenheit, haben dann danach die Kategorie aufgemacht Richtung Infektion, haben einen Pflegeschaum rausgebracht, dann so ein SOS-Akutspray bei Infektion, haben unser erstes Medizinprodukt auf den Markt gebracht, das ist ein Test gegen, wo man sich selbst zu Hause auf Vaginalpilz testen kann. Und haben dann Anfang diesen Jahres unseren zweiten Bestseller gelauncht und das ist die Gleitcreme.
Okay.
Ja, damit schließt sich so ein bisschen der Kreis.
Ja, perfekt. Und natürlich seid ihr, glaube ich, zum Start bekannt geworden durch Höhle der Löwen.
Ja, genau, stimmt.
Ja, gibt es immer noch ein gutes Video zu finden, wenn man da bei YouTube mal sucht.
Ja.
Musst du mal erzählen, wie ist es da?
Ja, das war, Vivi hatte, also die fing ja schon vor mir an, hat ja schon diese Creme entwickelt und hat dann irgendwie probiert, durch Accelerator irgendwie ihr Wissen aufzubauen, wurde relativ schnell von der Produktionsfirma angeschrieben für die Höhle der Löwen und war immer so, nee, ich mach das nicht, das ist viel zu riskant und dann bin ich dazu gekommen, ich meinte, doch, wir machen das auf jeden Fall. das Risiko dabei ist ja, du weißt ja nicht, was am Ende geschnitten wird. Hm. So, du weißt nicht, lassen sie dich gut dastehen, lassen sie dich wie letzten Deppen dastehen. Und das ist so ein bisschen das, was man nicht in der Hand hat. Und wir beide sind sehr kontrollfreudige Menschen. Wir mögen das schon immer alles zu kontrollieren, eine Sicherheit daraus zu haben. Und das war so ein bisschen die größte Angst. Gleichzeitig brauchten wir Geld. Das war einfach eine gute Möglichkeit, Geld anzusammeln. Plus, wir waren super scharf darauf, einen Deal mit Nils Glagau zu machen, weil wir wollten unbedingt in die Apotheken. Vivi ist die Apothekerin, die ganze Heritage der Marke ist verankert in der Apotheke. Selbst ihre Mama war schon Apothekerin. Das heißt, für uns war es immer so ein absoluter No-Brainer, dass wir unbedingt in die Apotheke rein müssen. Und Nils Glagau hat, dem gehört der Otto Mohl, wahnsinnig erfolgreiches Produkt in Apotheken. Ja. Wahnsinnig teuer, trotzdem gut positioniert, Platzhirsch. Und das war ja genau das, wo wir hin wollten.
Ja.
Und dann haben wir uns ein Vierteljahr auf die Höhle der Löwen vorbereitet. Also das ist super, also es war eine riesen Ablenkung vom Tagesgeschäft, das kann man nicht anders sagen. Aber wir haben die Folgen alle studiert, wir haben uns die Fragen rausgeschrieben, wir haben uns genau überlegt, worauf könnten wir wie antworten. Wir haben uns Medientrainer geholt, um diese Präsenz aufzubauen. Wir haben diesen Pitch tausendfach vor Freunden und Familie vorgesprochen und sind da mit so einer Scheißangst nach Köln gefahren zu diesem Aufnahmestudio. Und das ist ja wirklich, die Löwen und Löwen sehen dich ja auf der Bühne auch zum allerersten Mal. Du wirst ja hermetisch abgeschirmt. Du bist dann da im Studio in deiner kleinen Kabine. Du darfst nur auf Toilette gehen, wenn dich irgendjemand begleitet, aus dem Produktionsteam, um sicherzustellen, dass in dem Moment kein Löwe, keine Löwin vorbeiläuft, damit die nicht irgendwie heimlich mit ihren Teams googeln können, wer du bist und sich schon Informationen vorher raussuchen. Okay. Darum geht's. Ne? Also es ist quasi so ein probieren, diesen Wettbewerbsvorteil zu vermeiden. Und dann stehst du da, pitcht und siehst schon, jeder Löwe, jede Löwin hat so zwei, drei Leute hinter sich, also hinter den Kameras stehen, die googeln dann gleich, die gucken gleich, die gucken sich eine Bewertung an, die probieren so viel Informationen wie möglich in diesem Pitch rauszufinden. Die sprechen sich natürlich nicht mit ihren Gefolgsleuten ab, aber sprechen dann, wenn dieser Deal per Handschlag gegeben wird auf der Bühne, dann wird er auch durchgezogen. Das heißt, dann gehst du direkt mit den Beratern los, dann wird gesprochen, dann gehst du eigentlich schon gefühlt in so eine mündliche Due Diligence rein. Okay. Es geht relativ zügig, dann kommen die Anwälte, dann vereinbarst du Gespräche im Nachgang und dann geht's echt, das geht dann Schlag auf Schlag.
Spannend.
Ja, sollte man besser nicht lügen. Das kommt alles raus.
Ich habe das mal gehört von jemandem, der einen Deal bekommen hat.
Ja.
Aber der war, glaube ich, nicht alles richtig in den Zahlen. Ja. Und dann gab es auch keinen Deal, obwohl der in der Show versprochen wurde.
Ja, und dann wirst du wahrscheinlich auch nicht ausgestrahlt. Ne? Und zwar das ja natürlich
wurde
auch
ausgestrahlt.
Aber gut, ja. Das ist gut.
Ich verrate aber nicht, wer es ist. ja, aber jetzt, was mich total interessiert, auch aus Marketing-Sicht, ist die Traffic-Entwicklung oder die Website-Explosion, die dann zwangsläufig eigentlich ja folgt, wenn man so die gängigen Gäste, wenn man denen zuhört. Wie war das bei euch? Habt ihr da vorher bei Amazon nochmal ein paar Serverkapazitäten freigemacht und das Lager nochmal geöffnet?
Wir haben tatsächlich einen kompletten Website-Relaunch gemacht, komplettes Shop-System umgestellt, haben geschaut, dass alle Apps, die wir installiert haben, dass die uns nicht flöten gehen, haben extra Tracking implementiert, Post-Purchase-Umfragen, haben Amazon probiert aufzustocken, haben probiert, noch ein zweites Produkt auf den Markt zu bringen, also so wirklich optimalst vorbereitet. Es ist nicht zusammengestürzt. Wir saßen da mit Family and Friends und haben so Public Viewing gemacht, das ganze Team Laptops auf und irgendwann meinte eine Kollegin nach drei Minuten, ja, 50.000, Julia, 50.000, ich so, die 50.000 haben wir jetzt in total im ganzen Monat, zwar der 28. August, wo es ausgespielt wurde. Und dann meinte sie, nee, in 3 Minuten.
Oh Gott.
Das war so, what? Man muss sich vorstellen, wir waren damals echt noch klein. Wir waren da ganz frisch auf dem Markt, ein halbes Jahr oder so. Uns kannte kaum jemand. Wir haben nicht viel Geld reingesteckt im Performance-Marketing. Wir haben da probiert, so organisch wie möglich zu wachsen. Für uns waren diese Dimensionen vollkommen neu. Wir waren binnen von 5 Minuten ausverkauft. Wir hatten uns die Lage schon voll gemacht. Also ja, es ist immer ein ordentlicher Push. Aber das, was es wirklich war bei uns, das war also auch von den anderen Firmen, die ich kenne, die dort waren, das war schon beyond crazy. Was wir da abverkauft haben, was wir für einen Traffic haben, Das hat sich auch so vom Niveau, würde ich sagen, 2-3 Tage gehalten. Und dann sind wir abgestürzt auf so ein erstes Plateau und nach 3 Wochen auf so ein zweites Umsatzplateau. Also das hat man ganz klar in den Zahlen gesehen. Wir haben mit allen möglichen Retargeting-Kampagnen versucht, dieses Niveau zu halten, haben auch ziemlich aggressiv Werbung gemacht und viel rein investiert. Wir konnten es nicht halten, es war schier unmöglich. Aber was man sagen kann, wir sind auf, haben es auf einem deutlich höheren Umsatzniveau eingependelt danach als zuvor. Das war also schon ein Ticken nachhaltig, was total spannend war. Wir haben dann nach 4 Monaten, das ist ungefähr unsere Produkte halten so 3 bis 4 Monate, haben wir probiert, diese ganzen Käuferinnen, die wir akquiriert haben, zum Zweitkauf zu reaktivieren. Und das war fast unmöglich. Also man hat richtig stark in den Zahlen gesehen, dass es diese Kohorte, die wir da eingesammelt haben im August 2023, wahnsinnige Impulskäuferinnen waren, die so angesteckt waren von unserem Enthusiasmus da auf der Bühne, dass sie die Produkte gekauft haben, uns unterstützt haben, aber dass wir diesen Zweitkauf kaum hinbekommen haben. Und das war dann hart, das sehe ich bis heute, wenn ich mir die Kohortenanalysen anschaue, dass diese Kohorte krass raussticht. Die kriegen wir kaum konvertiert. Ja.
Okay, also sind das so Impulskäuferinnen, die Fernsehen gucken und sagen, ha, das gucke ich mir an.
Finde ich super, unterstütze ich, kaufe ich. Genau, das war eine spannende Erkenntnis. Wir hatten alles probiert. Wir haben Printmailings rausgeschickt, wir haben E-Mail-Fluss aufgesetzt. Also wir haben wirklich alles gespielt, was du spielen kannst im CRM-Bereich oder wo wir die Mittel damals hatten. Es hat nicht funktioniert.
Das ist interessant.
Ja.
Aber was hat denn der Nils Glagau dann für euch getan? Seid ihr jetzt in der Apotheke auch gut distribuiert? Hat er euch da helfen können mit den Kontakten?
Genau. Nils hatte, wir hatten ja die Wahl. Wir haben uns damals für Nils entschieden, waren auch wahnsinnig glücklich, waren auch bei Nils vor Ort in Büros, haben das gesamte Team kennengelernt, hatten echt so einen ganzen Workshop-Tag. Wir haben am Ende den Deal nicht annehmen können, weil die Verträge so gestaltet waren, dass unsere Bestandsinvestoren gesagt haben, es funktioniert nicht.
Oh.
Wir hätten sie wahnsinnig viel schlechter gestellt und das war nicht möglich. Deswegen hat das leider nicht geklappt. Wir sind aber aufgrund von einem anderen Vertriebspartner dennoch in allen deutschen Apotheken erhältlich. Mhm. Und das auch seit kurz nach DHDL, nach der Ausstrahlung, sind also im Direktapothekenvertrieb als auch bei den Großhändlern. Genau.
Okay. Aber ihr habt ja doch andere Menschen, die auch bekannt sind aus Film und Fernsehen und LinkedIn quasi im Captable drin.
Ja.
Wie stark helfen die euch?
Ja. Boah, Vivi und ich sagen immer, wir wären nichts ohne unsere Investorinnen, weil Vivi und ich wussten relativ schnell, wo wir extrem gut drin sind. Also wir können unsere Stärken, wir wussten auch, was wir gar nicht können. Operations zum Beispiel war für uns so ein Feld, da hatten wir beide einfach keinen blassen Schimmer. Deswegen haben wir relativ strategisch geschaut, wie können wir unseren Cap-Table aufbauen mit Koryphäen in den Gebieten, in denen wir selber nicht gut sind. Das war für uns einfach neben den monetären Aspekten, dass unsere Firma nur da ist, wo sie heute ist, aufgrund des Fundings, vor allem das Wissen. Wir haben Angels on Board, die so tief drinstecken, die uns unsere Unit Economics mitgebaut haben, die sich bei uns in Metakampagnen reinfräsen und sagen so, boah, das macht gar keinen Sinn, Freunde, oder das macht total Sinn. Wir haben ja von Tina Müller, die jetzige CEO von Veleda, die war eine der ersten Business Angels, die bei uns investiert haben. Die ist natürlich ein wahnsinniges Zugwerk gewesen. Die hatte ganz viele andere geholt. Die steht uns strategisch immer zur Seite, brainstormt, hat uns damals auch geholfen, bei Niche Beauty mit reinzukommen. Es ist ein digitaler Retailer, Premium-Bereich, eine Tochterfirma von Douglas. Wir haben ganz viele E-Commerce-Spezialistinnen, Benedikt Klarmann, der Gründer von Jungglück, als auch die Bears with Benefits Ladies, jetzt so erfolgreich geexitet haben. Die alle stehen uns zur Seite und die helfen uns wirklich. Ne? Sei es mit ihren Gedanken, in Interviews oder auch mit ihren Teams, dass sie sagen, hier komm, macht mal und sparing Team Calls mit unserem CM-Team zum Beispiel.
Mhm.
Also das ist, wir waren zu zweit, Vivi und ich, aber mit dieser krassen, geballten Power, die wir uns niemals hätten finanzieren können durch Berater, wird perfekt aufgestellt.
Stark.
Ja.
Und ihr seid ja neben D2C und Apotheke auch im Handel. Douglas?
Genau, DM. Nicht Dulux, sondern Niche Beauty. Also im Handel direkt nicht. Wir sind nicht offline, sind wir wirklich nur bei den Apotheken erhältlich. Okay. Wir sind noch nicht in den Drogeriebereich. Das halten wir uns noch so ein bisschen offen. Finde ich total spannend. Aber da muss man sagen, wir haben ja einen relativ hohen Preispunkt. Wir sind ja ein Premium-Produkt. Klar.
Was kostet denn die Cremes? Kannst du das so sagen?
Der Bestseller, die Intimcreme, kostet 39,95. Mhm. Wir sind in der Anwendung günstiger als der Wettbewerb, gerade die großen Pharmaunternehmen, aber im Preis, der quasi auf der Verpackung steht, deutlich teurer. Das sieht ja am Ende die Endkonsumentin auch nur. Und deswegen ist DM und Co., wir hatten auch relativ am Anfang schon die erste Anfrage für Online-DM oder DM-Digital-Marketplace. Haben wir auch abgelehnt, weil wir gesagt haben, wir müssen erstmal, glaube ich, die Kunden besser verstehen, eigenen Daten sammeln, gucken, wo die Reise noch hingeht bei der Produktkategorie oder Produktkategorien. Das heben wir uns noch auf. Das ist ein gutes Schmankerl, was wir da noch haben.
Ja, könnte ja nochmal ein Riesensprung jetzt sein, aber kann natürlich auch sein, dass das die Margen dann schmelzen lässt. Ja. Aber insgesamt, wer weiß.
Genau, aber wir haben Erfahrung mit den Apotheken.
Würdest du eigentlich euch selber als Kosmetikbrand beschreiben, Pharmaunternehmen oder Femtech?
Das ist ein guter Punkt. Wir sagen immer, oder ich sag mal, wir sind ein Hybrid aus medizinischen Produkten und Premium-Kosmetikum. Das trifft es eigentlich am ehesten. Also wir sind schon stark im Intimgesundheits-, also im Gesundheitsbereich, haben damit auch ganz schön zu tun mit den ganzen Health-Claims auf den großen Plattformen. Ne? Da sind wir sehr restricted. Es gibt viele EU-Regulatoriken im Bereich Health. Also da werden wir ganz klar als Medizinprodukt eingestuft.
Okay. Und wir waren ja eben schon gerade beim Thema Wiederkäuferinnen. Ja. Wie geht ihr damit um? Habt ihr ein Abo-Modell eigentlich schon da? Ja, ne?
Genau, ja. Haben wir. Wir sind ja an den Start gegangen und haben ganz langsam angefangen damals mit Performance-Marketing. Also wirklich wenig gespendet, hatten ganz schön hohe Kacks und konnten die nur rechtfertigen, weil wir gesehen haben, unsere Retention-Rate ist relativ hoch. Ja. Haben uns dann so immer darauf berufen, Mensch, unsere Retention-Rate ist gut. Die war damals schon bei so 35-40%, was echt cool ist. Mhm. Dann sind wir irgendwann mal ein bisschen tiefer in die Zahlen reingegangen und haben festgestellt, naja, die Retention Rate ist hoch, die Erst-Zweitkaufrate aber nicht. Ja. Heißt, wir haben weniger, aber sehr loyale Kundinnen. Also ist jetzt unser Ziel seit einem Jahr, diese Erst-Zweitkauf zu optimieren. Das heißt, wir waren da mal so bei 28% slow und probieren jetzt auf die 45-50% zu kommen, dass wir wirklich schaffen, die Erstkunden zu Zweitkunden zu konvertieren. Und vor allem das Time-Lag between diesen Orders zu minimieren, weil das ist gerade für uns noch viel zu hoch.
Und was sind so denn die Gründe, warum die Frauen bei euch nicht mehr kaufen?
Mhm. Fragen wir regelmäßig, ja. Das ist ja einer unserer Standardflows, dass wir nach so einer gewissen Phase, wenn wir wissen, jetzt müsste das Produkt eigentlich alle sein, nachfragen so, hey, warum hast du eigentlich nicht nochmal gekauft?
Ja.
Und da ist ganz, also Top 1 Grund, 70%, das Produkt ist so ergiebig, ich habe davon noch so viel.
Ach, okay.
Das ist super für die Kunden. Und für uns ist es immer so, es verlängert immer dieses Time-Lag so sehr. Also das ist der Hauptgrund, es ist wahnsinnig ergiebig. Das meinte ich auch in der Tagesanwendung, sind wir so viel günstiger eigentlich schon fast als Wettbewerber. Genau, das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist natürlich ein Preisthema. Gerade Frauen, die stark unter Trockenheit oder Wiederkehrinfektionen leiden, die es wirklich täglich benutzen müssen, da ist das auch ein Invest. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Also es ist ein 40-Euro-Produkt. Und gerade für die wirklich unter starker vulvovaginaler Atrophie leiden, also starke Trockenheit, die müssen sich mehrmals am Tag eincremen. Da reicht das Produkt 2 Monate. Das ist halt einfach dann nicht für jeden finanzierbar.
Ja, das verstehe ich.
Ja.
Aber wenn also die Kosten pro Verwendung preiswert, günstig sind, also günstiger sind, könnte man auch irgendwo vielleicht mal spielen. Ich glaube, bei Waschmitteln wird das ja auch im Supermarkt, glaube ich, draufgeschrieben, offiziell.
Ja, machen wir auch. Digital machen wir schon in Ads. Ja. Genau. Hilft, diesen Preis zu rechtfertigen.
Aber ist eigentlich ein Qualitätsthema vor allem, ne, und ein Markenthema.
Ja, total.
Wo wir gerade bei Ads sind, erzähl mir doch mal bitte etwas über euren Marketing-Mix. Wie seid ihr da unterwegs? Ist wahrscheinlich mit den großen Plattformen ein Tick einfacher durchzukommen mit dem Thema als mit dem Womanizer? Oder schätzt du das ein?
Ja, wir haben eine Chance. Womanizer, generell Sextoys hatten ja gar keine Chance, bei Google und Co. zu sein. Was wir schon merken, wurden von Anfang an immer wieder rejected, auch von Google, weil wir Bilder auf der Website haben, wo du ein Stück Haut siehst. Sei es ein Stück Bauch, ist ganz schlimm, ist ganz unangenehm und ekelhaft. Nein, weil es einfach zu unseren Themen passt. Wir zeigen verschiedenste Körperformen, ganz ästhetisch, ganz zurückhaltend. Das ist aber zu viel für Google und Co. und auch für Meta. Das heißt, wir müssen da schon immer wieder schauen, dass wir das gut im Griff haben, also dass wir nicht zu explizit in den Bildern wären, dass das irgendwie nicht anrüchig ist. Das heißt, das ist schon immer eine Herausforderung und Meta genauso. Wir haben ganz natürlich Restriction durch diesen durch Health Claims.
Ja.
Es gibt EU-Regulatoriken jetzt auch seit diesem Jahr, die machen es uns noch schwerer, zum Beispiel zu retargeten auf Meta. Und dann hast du das Thema, es ist ja so intim und so tabuisiert, dass Frauen, wenn sie jetzt durch ihr Instagram-Feed scrollen, nicht denken, ach Mensch, so eine Intimcreme, habe ich gerade noch drüber nachgedacht.
Ja, ja, ja.
Sondern du musst da schon ganz schöne Hooks finden, dass die Frauen bleiben, sich darüber Gedanken machen, wenn sie es jetzt akut keine Beschwerden haben, mal wissen, ah doch, ich weiß, stimmt, immer kurz vor der Menstruation, dann zwickt es so, ach, da könnte eine Creme helfen, weil es ist ja der Tonus bei uns so, in Deutschland vor allem, nichts außer Wasser darf an meiner Haut im Intimbereich, also bloß nicht überpflegen, damit wurden wir fast alle groß und mit diesem Mythos aufzuräumen und zu sagen so, naja, aber wenn du Beschwerden hast, dann musst du proaktiv Prävention betreiben, das ist ja auch nochmal die Herausforderung, also es sind so, wir sind nicht so stark limitiert wie Sextoys, aber wir haben auf so unterschiedlichen Ebenen Herausforderungen. Health Claims, EU-Regulatoriken und Mythen und der Tabubereich.
Ja, also einmal edukative Themen natürlich, um den Menschen andere Wahrheiten zu präsentieren, die dann am Ende auch für die Kategorie was zu tun.
Ja, und edukativ heißt ja teuer, ne?
Ja, klar.
Also ist sehr edukativ, ist nicht, mündet nicht im Sale gleich.
Ja.
Das heißt, du brauchst mehrere Content Bridges, du musst da. Wir machen große Lead-Kampagnen, ne? Wir bauen E-Papers, wir haben jetzt gerade ein E-Paper rausgebracht, 70 Seiten über akute und chronische Beschwerden im Intimbereich, das schreiben wir selbst. Darüber sammeln wir Newsletter-Leads ein und dann dauert es teilweise bis zu 6 Monaten mit Flows, dass wir diese Frauen konvertieren über Aufklärung. Aber das ist halt ein langer Weg. Ne? Das musst du auch erstmal intern für einen selbst rechtfertigen, wenn du siehst, was hast du eigentlich für Kosten in Meta. Das sind nicht direkt Conversions, jedenfalls nicht im Sale. Und genau beobachten, wann konvertieren diese Menschen, die du da teuer einkaufst.
Ja. Und ist Meta denn euer Hauptkanal?
Ja, darüber skalieren wir im Moment.
Okay.
Ja, das Suchvolumen auf Google ist einfach zu gering für den Bereich. Es ist ein Nischenbereich. Deswegen ist unser Hauptkanal im Moment Meta. Ich würde aber gerne einen zweiten Kanal schnellstmöglich aufbauen, weil alles auf Meta zu setzen birgt wahnsinnige Risiken.
Ja.
Wir testen uns gerade voran weiter im Influencer-Bereich, auch total herausfordernd, finden Frauen über 45, 50, die freiwillig über ihren Intimbereich sprechen.
Ja.
Das ist, da spreche ich im Schnitt 100 Frauen an. Und habe am Ende 3 Kooperationen, wovon eine okay läuft.
Ja, und also, das ist doch sicherlich jetzt Influencer-Marketing über die letzten Jahre auch deutlich teurer geworden, oder nicht?
Ja, es ist teuer und es ist für uns kaum skalierbar.
Ja.
Ja.
Jetzt eine Frage zum Kanalmix. Ich frage für einen Freund. habt ihr schon mal über CTV nachgedacht? Natürlich.
Im Moment noch nicht. Aber es ist vor allem darin begründet, dass wir uns wahnsinnig schwer getan haben, die ersten Jahre überhaupt einen Kanal zu finden, mit dem wir gut skalieren können. Das heißt, wir haben all eyes on D2C-Plattformen wie Meta und Google gelegt, haben probiert, da irgendwie unsere KPIs zu verbessern, stetig immer und immer besser zu werden, was wir jetzt gerade auch sind. Und jetzt gucken wir peu à peu nach einem zweiten, aber digitalen Kanal, wo wir uns gut positionieren können, aufbauen können, Material recyceln können. Wir sind ein super kleines Team. Wir arbeiten ungern mit viel zu vielen Agenturen zusammen. Das heißt, das ist erstmal unser Hauptfokus, aber das Thema ist wahnsinnig spannend für uns in der Zukunft.
Ja, ja klar, wenn man klein ist, muss man natürlich möglichst alles gut verstehen, möglichst die Euros gut im Griff behalten
und
auch die ganze Production etc.
Ja.
Gucken, dass das nicht überhand nimmt und auch Wear-Out-Effekte bei Social fordern ja auch häufiger mal neue Kreationen.
Ja, total.
Eine andere Frage, ich vermute, es ist zu jung, aber habt ihr euch TikTok Shop schon mal angeguckt? Weil da ist Kosmetik ja der absolute Renner.
Ja, finden wir total spannend. Wir probieren uns da über organischen Content ranzutasten. Wir haben vor einem Jahr schon mal so einen TikTok-Account aufgemacht und positionieren gerade Vivi als Personal Brand auf den Social-Media-Kanälen relativ stark. Das machen wir seit sogar so einem halben Jahr, weil wir wissen, wie schwer es ist, Influencer für unsere Themen zu finden. Und Vivi ist einfach die perfekte Influencerin für unsere Themen. Er ist ja auch das Gesicht der Marke, steht mit ihrem Wissen, mit ihrer ganzen Person für unsere Themen. Und die positionieren wir gerade sehr stark auf Instagram und Co. und nehmen auch TikTok mit und gucken da mal so, welche Themen funktionieren, wie werden die Themen angenommen, sehen bei befreundeten Startups, die ähnliche Themen behandeln wie wir, Erfolge. Aber gerade dieser menopausale Bereich, puh, also es ist jetzt noch nicht, sage, darauf würde ich wetten im Moment. Mhm. Wir gucken uns das an, wir nehmen das mit, aber es ist ein TikTok-Shop, würde ich aktuell noch nicht tun.
Ja.
Ja.
Spannend. Und welche KPIs, jetzt so neben Customer Acquisition Kosten, Retention Kosten etc., die ihr euch so im nächsten Steps dann angucken wollt? Ja.
Also das, was wir uns immer anschauen, ist eigentlich der Blended ROAS. Wir gucken overall Health Check jeden Tag, wo stehen wir da? Wie entwickeln sich die Kosten? Wie entwickeln sich von der Relation auch die Bestandskunden, der Bestandskundenumsatz, um das alles irgendwie besser zu erfassen? Was wir uns immer noch oder was wir sehr stark anschauen, ist die Conversion Rate. Wir probieren, das maximal aus unserem Shop rauszuholen. Wir haben ja ziemlich viel in Reichweite gewonnen. Bedeutet, wir haben ordentlich Sessions im Monat auf der Seite und merken durch so kleine Verbesserungen auf der PDP oder anderen Crow-Maßnahmen, dass wir die Conversion Rate deutlich nach oben treiben können. Und das ist gerade so ein Fokuspunkt, den wir uns gesetzt haben, in den CRM-Maßnahmen darüber zu wachsen. Das heißt, die KPIs auf den Kanalebenen zu verbessern stetig. Wie gesagt, das KAC, aber auch der Kanal-ROAS. Und dann gleichzeitig zu gucken, okay, den Traffic, den wir einkaufen, wie kriegen wir den am besten konvertiert?
Ja, und geht ihr eigentlich bei Meta auch mit so Angebot-Discounts raus in den Ads? Weil das ja schon, glaube ich, gang und gäbe. Habe schon häufiger gehört aus dem Freundeskreis, Familienkreis, dass ich ohne Rabatt
kaufe. Ohne Rabatt kaufe ich gar nichts mehr.
Nee, gar nicht, kaufe ich einfach nichts.
Genau, ich sehe es als wahnsinniges Risiko. Wir haben von Anfang an gesagt, wir gehen eigentlich so gut wie mit gar keinen Discounts raus, weil wenn du einmal drin bist in dieser Spirale, dann erziehst du deine Kunden ja so, dass sie eigentlich nur noch mit Discounts kaufen. Ich kenne ja die ganzen großen Instagram-Marken, ne, die durch Influencer bekannt geworden sind, wo keiner mehr unter 20% irgendwas kauft. Unsere Discount-Quote liegt gerade bei, glaube ich, knapp 6%, also wahnsinnig low. Wir merken natürlich aber auch, wenn wir eine Meta-Ad machen, eine Kampagne schalten, mit einem gewissen Discount, dass die fliegt. So, das ist halt das Fiese daran, ne? Ist so. Gerade bei Produkten, die preisintensiver sind, ist es ein willkommener Hebel. Wir probieren das sehr klug und temporär einzusetzen, schauen immer, okay, wann sind Monate, wo unsere Bestandskunden zum Beispiel total stark sind, da müssen wir keine starken Rabatte für Neukunden geben, wo gibt es Monate, wo irgendwie, wie zum Beispiel nach Black Friday, wo es erstmal wieder ein paar Wochen dauert, bis unsere Bestandskunden sich erholt haben von dem Kaufrausch, wo lohnt es sich, gezielt Neukunden zu triggern.
Ja, und das D2C-Play an sich ist ja jetzt quasi so während Corona vor Ukraine richtig stark hochgegangen. Und dann, als das Geld teurer wurde, haben viele den Shift gemacht von reinem D2C zu Omnichannel und gesagt, ohne Handel schaffen wir es eigentlich nicht. Ja. Ihr seid jetzt immerhin in der Apotheke. Ja. Wie sind da die Verhältnisse? Du siehst ja, machst ja schon den Eindruck, dass jetzt D2C super funktioniert trotzdem.
Ja. Das Gute ist ja, wenn man so wie wir einfach in der absoluten Tiefstphase wirtschaftlich und eine Krisenphase startet, startet man so low rein, dass man mit den gegebenen Umständen zurechtkommen muss. Bedeutet, der Ukraine-Krieg lief, Corona war so gut wie überwunden, aber die Wirtschaft war am Boden, dann sind wir gestartet, die D2C, und haben uns seitdem nur verbessern können. Uns hilft der Omnichannel-Ansatz schon, aber ich glaube eher, im Bereich Verfügbarkeit für die Konsumentinnen. Wir haben so eine riesen MAFO gemacht, zum Beispiel Anfang des Jahres, haben über 2000 Frauen gefragt, verschiedene Punkte. Da kam diese Verfügbarkeit immer mit raus, dass sie gesagt haben, D2C ist ja gut und schön, aber wir hätten es eigentlich, wenn sie bei Aldi an der Kasse sind, würden sie gerne noch da schnell was mitgreifen. Ne? Mhm. Da haben wir gesehen, dieser Omnichannel-Ansatz ist total gut, der war auch schlau gerade zu Finanzierungsphasen, wo wir aktiv im Fundraising waren. Funktioniert der Omnichannel im Pitch besser als D2C-only, weil die D2C-Marken einfach schwer haben. Aber Fakt ist, bei uns machen 80% des Umsatzes kommt über den Shop.
Stark.
Ja, das heißt, Apotheke ist gut für unser Heritage, Apotheke ist gut für Frauen über 75, die echt Schwierigkeiten haben, im Internet zu bestellen. Die sind wahnsinnig dankbar dafür. Aber was für uns noch wichtiger ist, sind eigentlich gerade die Gynäkologinnen. Wir haben ein aktives Gynäkologinnen-Netzwerk von über 800 Güns, die uns empfehlen. Und da beobachten wir gerade ganz genau, gehen die Patientinnen danach in die Apotheke oder gehen sie eigentlich online einkaufen? Das gibt uns auch Aufschluss über die nächsten Schritte.
Spannend. Und sag mal, die gesamte Wirtschaftslage, merkt ihr solche Konjunkturthemen schon? Seid ihr lange genug dabei oder guckt euch das an? Merkt ihr, dass die Kundinnen dann auch verhaltener kaufen, weil es ja ein teures Produkt ist?
Genau. Es ist ein teures Produkt, aber das Produkt löst ja ein Problem. Das ist ja kein Nagellack und Strumpfhose, sondern wenn du akute Beschwerden hast, das kam auch in unserer MAFO raus, das ist nicht das Thema. Du brauchst halt eine Lösung. Ne? Du brauchst jetzt eine Lösung. Gehst jetzt zum Arzt und brauchst jetzt ein Rezept oder sonst was. Das heißt, davon sind wir nicht ganz so betroffen. Aber klar, Shishi wie, weiß ich nicht, eine Intimwaschstation, die jetzt keine zwingende Notwendigkeit hat. Ne? Da reicht lauwarmes Wasser einfach auch aus. Man kann sich on top immer pflegen. Das sind natürlich Produkte, die werden dann nicht so stark gekauft in so einen Phasen wie unsere Akutprodukte.
Ich würde gerne nochmal deinen Blick auf 2026 in Bezug auf Marketing, auch für eure Kosmetik sehen. TikTok-Shop hatten wir schon gestreift und gesagt, das ist wahrscheinlich nicht das Thema. Was glaubst du, was sich im Markt bewegt?
Was ich total spannend finde, wo irgendwie auch so Riesendiskussionen darüber entstanden sind, KI und SEO. Mhm. Weil SEO war immer eine unserer Maßnahmen, die wir von Anfang an gemacht haben. Das erste, was wir gelauncht haben, war irgendwie ein Magazin, Online-Magazin. Wir haben probiert, so viel Sichtbarkeit wie möglich für unsere Themen und unsere Keywords aufzubauen. Haben auch der erste Freelancer war ein SEO-Spezialist, den wir uns reingeholt haben. Also das war immer so eine unserer Säulen. Und da haben wir jetzt gemerkt, so in den letzten Monaten, so boah, durch diesen KI-Zusammenfassung von Google wird halt kaum noch gescrollt. Ne? Wir haben es gesehen, Traffic geht zurück, über die organischen Suchanfragen, die Klicks gehen zurück und haben jetzt tatsächlich auch für uns beschlossen, unsere SEO-Maßnahmen auf Minimum runterzuschrauben. Es ist quasi nur so ein Health-Check, den wir machen monatlich und zu gucken, okay, was passiert jetzt, was passiert mit der KI-Suche, ab wann ist das relevant? Im Moment ist es für uns nicht relevant. Ich glaube, 0,3% des Umsatzes kommt über KI-Suche bei uns. Das ist einfach, der Channel ist noch nicht spannend, aber das fand ich jetzt so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, puh, da passiert gerade ein ganz schöner Shift. Mhm. Das müssen wir irgendwie gut beobachten.
Spannend.
Das finde ich sehr spannend.
Ja, ja, ich habe gerade einige Menschen gesprochen, die sagen, sie beschäftigen sich aktuell sehr stark mit Reddit. Mhm. Also einmal die Informationen reinzufeeden, irgendwie in die Communities zu kommen, in die Threads zu kommen, auch Werbeanzeigen zu machen, um dann aus beiden Richtungen aktiv zu werden, weil ja die Hypothese ist, dass auch da die Quelle für viel KI Daten liegt und dass man da reinkommen muss.
Ja, genau. Das, ich hatte mit so ein, zwei sogenannten KI-Expertinnen gesprochen. Ich würde erstmal für uns sagen, wir lehnen uns jetzt mal zurück und beobachten, weil keiner weiß im Moment, was wirklich funktioniert. Es gibt kein Playbook und es ist teuer und es kostet gerade für kleine Unternehmen wie uns wahnsinnig viel Kapazität, vor allem im menschlichen, in der Arbeitskraft, wenn wir da einen Shift hinlegen und das mal am Ende noch eine Wette ist. Deswegen ist das zurücklehnen, genau beobachten, in Kontakt stehen, aber keine Handlung ableiten.
Ja, aber KI macht ihr sicherlich ja schon in der Produktion stark oder in Prozessautomatisierung.
Genau, wir versuchen es. Wir haben auch so ein, seit Monaten machen wir einmal die Woche so ein KI-Hack der Woche. Da muss jedes Teammitglied immer was mitbringen. Früher waren es irgendwelche Special Prompts bei Chatty. Mittlerweile gucken wir uns Tools genauer an und schauen, okay, wie können wir in den Tools, die wir schon benutzen, sei es Canva oder sonst was, wie kann man das maximal oder Maximum rausholen? Wir haben zum Beispiel nach dieser Marfo ein Custom GPT gebaut, wo wir alle quantitativen, also auch qualitativen Daten reingespielt haben, ja, und dann quasi ihn customized haben, gesagt haben, du bist jetzt Persona X, du bist jetzt Persona Y, und haben dann auch Agenten gebaut, miteinander diskutieren lassen, wenn es um die Produktentwicklung geht. Das machen wir schon. Ich glaube, es ist mittlerweile so ein bisschen das Einmaleins. Mhm. Was ich aber viel spannender finde, was wir eigentlich auch gerne mal machen würden, ist uns so ein KI-Spezialisten, Spezialistin mal ins Büro zu holen, mal so 5 Tage mitlaufen zu lassen, dass die Person mal all unsere Prozesse kennenlernt und dann eigentlich sagt, pass auf, hier ist so, ihr könnt nochmal 20% rausholen, weil das könntet ihr automatisieren. Genau, aber jetzt gerade wüsste ich nicht, was wir noch mehr verbessern könnten. Das ist so ein bisschen KI, mach mal.
Ja, ja, ja. Da springt ein bisschen kurz. Dann
genau, natürlich. Ich glaube, bräuchte es noch einen starken CTA.
Ja, sehr gut. Welche Marketing-Buzzwords möchtest du nächstes Jahr nicht mehr hören? Oh. Oder welche KPIs möchtest du nicht mehr sehen?
Oh, da gibt es so viele. Gerade wenn man so viele Investoren hat, gibt es ja auch immer so ganz, ganz Fragen, die immer wieder kommen. Ich denke, oh, I don't know. Was möchte ich nicht mehr hören? Ich finde so eine, gucken wir uns auch an, ist auch super wichtig, gerade im Retention-Bereich, CLV. Ich finde, die Leute schmeißen mit CLVs um sich. Und wenn man ein bisschen tiefer reingeht und sich die Kennzahlen genauer anschaut und fragt, ja, nach wie vielen Jahren churn denn so die Leute bei euch raus? Da kommen wir so, keine Ahnung, ist ja gut, das ist aber ein Basisbestandteil dieser CLV-Berechnung. Ja. Ne? Das heißt, die Leute palabern immer irgendwas, auch bei Retention Rates. Wenn ich mal eine Diskussion führe über Retention Rates, ja, über welchen Zeitraum sprechen wir? Also ich glaube, so grundsätzlich seine Kennzahlen nicht zu kennen, sondern immer nur irgendwas zu erzählen, das geht mir wahnsinnig auf den Sack, auch wenn du in so Founder-Stammtischen bist oder mit Marketeers zusammen bist und da übertönt einer den anderen mit was für krassen KPIs die haben. Ich denke, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Das, ja, das nervt mich. Also ich weiß nicht, ob es das eine Buzzword ist, sondern es sind eher so dieses, ja, know your numbers.
Ja, ich habe gehört, das heißt Ragebait-Content.
Oh!
Ja. Wenn du das noch bei LinkedIn raushaust, dann kannst du sicher sein, dass hier die Leute, die es richtig sauer feiert, die antworten dann auch.
Okay, ja, spannend. Ja.
Ragebait-Content, neue Kategorie. Ja.
Okay, spannend.
Cool. Julia, wir sind quasi fast am Ende des Podcasts angekommen. Zum Schluss fragen wir immer die 3 Streaming-Tipps unserer Gäste an. Was guckst du gerade?
Ja, oh, das ist ja... Das ist schon ein bisschen unangenehm. Ich weiß gar nicht, ob ich genau das sagen kann, was ich gerade gucke. Ich brauche ja so ein bisschen Abwechslung in meinem Tag. Wir haben, das ist mein Mann und ich, ist nicht nur ich, bei Apple TV gibt es so eine coole Serie, die heißt Slow Horses. Das ist ein UK-Thriller. Ich kann es nur empfehlen, bringt mich auf ganz andere Gedanken. Ich bin leider nicht so eine Trash-Lady, ich kann Trash-TV in mir nicht reinfahren, aber ich bin immer für krass gute Filme und Serien zu haben. Aber was ich eigentlich on the run ganz halt streame, weil ich relativ viel mit dem Fahrrad fahre in Berlin, sind Podcasts.
Ja.
So, da bin ich wirklich ein ganz schöner Marketeer-Nerdy. Ich nehme da alles mit. Ich glaube, es sind alles die bekanntesten von OMR über, ich mag den Snacksalting-Podcast wahnsinnig gerne, weil es sind so richtige Hands-on Deep-in-the-Funnel-Themen, wo du wirklich so ein Playbook auch noch so einen Podcast mitnehmen kannst. Also eigentlich ist es für mich Podcast und schöne Serien, um ganz andere Themen zu kommen.
Mega. Klasse. Vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du unser Gast warst.
Sehr, sehr gerne.
Du willst mehr in die Digital-Marketing-Welt von morgen eintauchen? Dann abonniere unseren Podcast oder besuche www.isam.com.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.